Über die heiligen drei Könige steht kaum etwas in der Bibel. Jedenfalls erfahren wir dort nicht, dass es drei Könige waren und dass die Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Diese Informationen tauchen erst sehr viel später in der christlichen Tradition auf. Wer, das heißt, welcher Schriftsteller hat das denn aufgeschrieben? Woher kommen die Geschichten über die drei Könige? Und wie greifen selbst glaubensferne Dichter das Thema der heiligen drei Könige bis in die Gegenwart auf? Markus Juraschek Eckstein macht im Kölner Dom literarische Dreikönigsführungen. Er ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Juraschek Eckstein.
Schönen guten Tag.
Fangen wir mal ganz vorne an. Wir schauen mal zurück ins 13. Jahrhundert, ins späte Mittelalter, auf einen Mann namens Heinrich von Avranches. Der ist nämlich mitverantwortlich für das Bild, das wir heute von den heiligen drei Königen haben, oder?
Ja, nicht nur von den heiligen drei Königen, sondern der ist auch sehr stark dafür verantwortlich, welches Bild wir von Reinhard von Dassel haben, der uns die Gebeine der drei Könige vor 850 Jahren organisiert hatte. Sie sprechen den Heinrich von Avranches an. Das war ein Vagantendichter, also ein reisender Auftragsdichter im frühen 13. Jahrhundert. Es gibt Texte von ihm, die hat er für den französischen König, für den englischen König, für den Vatikan, also für den Papst verfasst. Es gibt einen Text von ihm, einem Traktat zum Fest der Erscheinung des Herrn, wo er die Gaben der drei Könige deutet: Gold, Weihrauch, Myrrhe, Gold fürs Königtum Jesu, der Weihrauch für die Gottnatur Jesu, die Myrrhe für die Sterblichkeit des Menschen Jesus. Und der ganze Text kulminiert dann in einer Darstellung Reinhard von Dassels, warum es ihm sozusagen von der göttlichen Weisung her anempfohlen ward, die Gebeine nach Köln zu bringen.
Wo hat der Heinrich von Avranches dann seine Informationen her? Das heißt, die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar und die anderen Details?
Vergleichbar klingende Namen wie Kaspar, Melchior und Balthasar, die tauchen im 6. Jahrhundert ist es bei Origenes bereits auf. Das ist also eine frühchristliche Tradition. Ja. Aber dass man im Laufe der Geschichte und dann im hohen Mittelalter die Schwerpunkte der Deutung dieser Heiligen über den knappen Evangeliumstext anders setzt, das hat natürlich was immer mit den Zeitgegebenheiten zu tun. Also zum Beispiel die Deutung der Weisen des Morgenlandes als Könige, das setzt auch im frühen Christentum schon an. Man sagt, naja, königliche Geschenke sind es. Weihrauch und Myrrhe wurden im Altertum mit Gold aufgewogen. Also müssen königliche Geschenke von Königen kommen. Relevant wird das, und da sind wir dann in der Politik. Ja, relevant wird das dann im 10. Jahrhundert, als die Ottonenherrscher sich als Renovator Imperii, also als Erneuerer des römischen Reichsgedanken, aber jetzt mit christlichem Vorzeichen, interpretieren. Und da wird es dann interessant, dass man in den ersten christlichen Königen der Weltgeschichte, Heilige Drei Könige, sozusagen die Urtypen einer christlichen Königsherrschaft vorfand. Da werden den Königen dann auch endgültig Kronen aufs Haupt gesetzt.
Das sind dann zum Teil mündliche Überlieferungen oder vielleicht Textschnipsel, Ausschnitte. Und der Heinrich von Avranches hat die dann gesammelt und hat die zu einem einheitlichen Text dann geformt?
Ja, also das ist noch ein relativ knapper Text, der sich also vornehmlich um die Deutung der Gaben der drei Könige bemüht, um eine Darstellung der Person Reinhard von Dassels. Das ist jetzt noch eine sehr knapp gefasste theologische Deutung der drei Könige bzw. ihrer Gaben. Die ganz umfassende Legendenbildung, also wo dann die ganzen Desiderata, die Lücken, die der Evangeliumsbericht aufweist, ausgeschmückt werden, das ist dann eine Sache des späteren Mittelalters, also jetzt speziell in Köln, 14. Jahrhundert. Johannes von Hildesheim wäre so ein Stichwort.
Da kommt dann Johannes von Hildesheim ins Spiel. Also da wird es dann detailreicher. Mhm. Woher hat der denn seine Informationen?
Also Johannes von Hildesheim, das war ein Karmelitermönch, der wohl im Auftrag eines ehemaligen Kölner Domherrn den Auftrag erhalten hat, mal all diese Stränge der Legendenbildung, der Erzählungen über die heiligen drei Könige zusammenzufassen. Das heißt, der hat mit Sicherheit auch über schriftlich niedergelegte Legendenstränge zurückgreifen können. Ja. Er hat sicherlich auch eine ganze Reihe an mündlicher und oraler Tradition zu seiner Zeit noch vorfinden können. Und er geht jetzt im Auftrag eines ehemaligen Kölner Domkapitulars hin und fasst das in ein Epos von unglaublicher Breite denn zusammen. Also wo er von den Geburtstagen der heiligen drei Könige bis zur Art ihres Sterbens und ihrer Bestattungsorte und ihrer vollständigen Aufklärung der Reise letztendlich bis nach Köln alles denn dort berichtet. Also es ist ein Kompendium aus den verschiedensten niedergeschriebenen oder oral weiter getragenen Berichten.
Über und das wird in der Zeit auch zu so einem Klassiker, das wird dann sehr populär.
Ja, das ist ein Klassiker, also wie das dann mit Klassikern oft ist, selten gelesen, aber alle kennen es. Ja, ist ein bisschen wie mit der Bibel, das meist nicht gelesene Buch dieser Welt. Die Erzählung von Johannes von Hildesheim, die geht also über viele hundert von Zeilen. Und man hat noch im 18. Jahrhundert den Pilgern, die ja zahlreich nach Köln zum Grab der drei Könige gaben, so Abstracts, Summaries an die Hand gegeben, also kleine Pilgerbücher, wo diese epische, dieses Riesenepos von Johannes von Hildesheim auf wenige Seiten zusammengeschrieben war.
Und was steht da alles dran in diesem Riesenepos? Ich meine, die Geschichte lässt sich doch auf wenige Zeilen reduzieren, zusammenfassen.
Also der Bericht von Johannes von Hildesheim und auch die Pilgerbücher, die danach denn entstanden, das zusammenfassten, die kulminieren wiederum in einem Punkt. Es wird herausgehoben, dass die Überführung der Gebeine der drei Könige durch Reinhard von Dassel nach Köln die dritte Überführung dieser Heiligen gewesen sei. Dreimal bestattet, dreimal überführt. Über die Zahl drei geht heiligmäßig jedenfalls nichts mehr. Das Ganze endet dann damit, dass tatsächlich in diesen Berichten denn besagt wird, allein diese Zahl, diese dreifache Überführung der Heiligen ist ein Hinweis darauf, dass es von Anbeginn im Heilsplan Gottes gelegen habe, und zwar vor aller Schöpfung, dass das Grab der heiligen drei Könige in Köln letztlich sein sollte.
Spannend. Also eine Deutung im Nachhinein. Ja. Der französische Schriftsteller Victor Hugo nannte die Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland, Zitat, eine Legende aus tausend und einer Nacht in das Evangelium verflochten, Zitat Ende. Was ist denn nun wahr und wirklich? Sind das für Sie nun alles Legenden, Imaginationen oder stimmt das auch? Lässt sich das historisch belegen, um mal ganz hoch ins Regal zu greifen?
Also um jetzt mal tief ins Regal zu greifen, historisch belegen lässt sich gar nichts da dran. Also wir werden angesichts des Dreikönigsschreins sehr häufig von den Gästen gefragt, ja, sind sie denn nun echt oder nicht? Und wenn ich so direkt gefragt werde, sage ich meistens, wir werden nie wissen, dass sie nicht echt sind, die Gebeine. Die Quellenlage gibt es nicht her. Matthäus ist der einzige der Evangelisten, der von dieser Begegnung in Bethlehem berichtet. Wir haben nicht mal die Gewähr, dass diese Gestalten je existierten, und Matthäus berichtet eben nicht. Sie hatten es in der Anmoderation auch gesagt, von drei heiligen Königen, allein die Zahl ist offen.
Und was ist das nun für Sie? Sind das Legenden oder ist das eine andere Art von Wirklichkeit, wie unsere Wirklichkeit sich heute ja oft aus der historisch-kritischen Methode definiert, die ja auch eine bestimmte Art von Wirklichkeit
ist? Ja, ich will da mal mit einem Wort von Jürgen Becker oder Bernd Stankowski antworten. Die haben in den 90er Jahren im Biotop für Bekloppte in Bezug auf die Dreikönigsreliquien gesagt, that thing dated ever. Also die Sache funktioniert. Also man muss schauen, wie funktioniert Heiligenverehrung, Reliquienverehrung im Mittelalter. Ein Heiliger, der verehrt wird, wird nicht wegen seines Aussehens oder wegen der Tatsache, dass er existiert hat, verehrt, sondern er wird aufgrund seines vorbildlichen Verhaltens verehrt. Und das ist das, was zum Vorbild gereicht. Ja, und jetzt kann man sagen, egal ob der Bericht bei Matthäus nun auf authentischen Dingen beruht oder nicht, ja, es wird hier ein idealtypisches Verhalten vorgestellt. Da kommen Menschen aus einer Fremde her. Ich nenne die mal Kulturfremde. Also Matthäus sagt ja, die kommen aus dem Morgenland, die kommen nicht aus dem jüdischen Kontext. Das sind Fremde, die ja auftauchen. Die erkennen in diesem Neugeborenen Jesus von Nazareth, erkennen sie Gottes Sohn, sie beten ihn an, und das ist etwas, was jeder gläubige Christ tun sollte. Ja? Und dieser vorbildlichen Funktion liegt die Bedeutung der Heiligen eben auch für mich. Ja? Ich sage Schülern gerne mal, nehmt es wie einen Link am Computer. Wenn ihr einen Link seht, dann wollt ihr nicht bei den blauen Buchstaben kleben bleiben, sondern woanders hin. Wer in Köln die drei Könige verehrt, und das war im Mittelalter schon so, versprach sich über sie den kürzesten Draht, die kürzeste Verbindung dann zur Person Jesu Christi, zu seiner Verehrung.
Und das ist das, das eine. Funktioniert. Aber das ist ja ein toller Gedanke. Mhm. Diesen Fremden haben wir den Kölner Dom zu verdanken. Mein Gott, das ist ja eine tolle Idee. Und etwas Wirklicheres als den Kölner Dom kann es doch gar nicht geben, oder?
Ja, Sie sehen ja, die Sache funktioniert. Die Fremden kommen ja bis heute millionenfach nach Köln wegen des Kölner Domes und damit indirekterweise auch wegen der Heiligen Drei Könige.
In den folgenden Jahrhunderten wurden die Heiligen Drei Könige immer wieder besungen. Es wurde von ihnen erzählt. Sie flossen in die Weltliteratur ein, bis zu zeitgenössischen Schriftstellern wie Rilke, Bertolt Brecht oder auch Felicitas Hoppe. Sie alle haben sich mit den Drei Königen literarisch beschäftigt. Mehr dazu gleich.